Dies ist ein Bücheralarm at School Spezial. Mein Name ist Lena und ich nehme euch heute mit auf die Frankfurter Buchmesse. In Halle 3 findet heute am Stand der Belz Verlagsgruppe ein Pop-up-Podcast mit dem Bücheralarm und dem jungen Autor Jakob Springfeld statt. Ihr könnt also live dabei sein, wenn Jakob aus seinem Buch Unter Nazis, Jung Ostdeutsch gegen Rechts liest. Er spricht darin authentisch und ansprechend über die Zusammenhänge, Hintergründe und Gefahren von rechter Gewalt in Deutschland. Wir geben aber auch den Besucherinnen und Besuchern der Messe die Möglichkeit, Jakob direkt Fragen zu stellen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir euch das Buch in den Schulen auch als Lektüre in Kombination mit dem Bücheralarm als Podcast-Projekt anbieten können. Aber jetzt hört einfach mal rein. Viel Spaß beim Bücheralarm-Spezial. Hallo und herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse bei Bücheralarm at School live mit einem wunderbaren Autor. Jakob, schön, dass du da bist. Stell dich ganz kurz dem Publikum vor.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Genau, ich bin Jakob. Ich bin in Zwickau aufgewachsen, in Sachsen und bin, seitdem ich so 15, 16 bin, politisch aktiv geworden. Vor allem dadurch, dass mein Papa irgendwann in der Geflüchtetenarbeit aktiv wurde. Und dass ich dort ganz viele Menschen kennengelernt hatte, die von all ihren Erfahrungen mit Rassismus berichteten, habe ich spätestens da gemerkt, dass ich schon ein, auf gut Deutsch gesagt, ziemlich großes Arschloch sein müsste, um all diese Sachen so zu ignorieren in Zeiten von wöchentlichen Montagsdemonstrationen von Extremrechten etc. Und seitdem bin ich politisch aktiv in verschiedenen Bündnissen, in der Klimabewegung. Und 2020 habe ich Unter Nazis, Jung Ostdeutsch gegen Rechts rausgebracht, was jetzt neu im Gulliver Verlag erschienen ist, und ich bin vor allem an Schulen, aber auch in Kirchgemeinden und in ganz vielen anderen Orten unterwegs, um mit möglichst vielen Menschen über Demokratie, Antifaschismus, die extreme Rechte und all diese Bedrohungen ins Gespräch zu kommen.
Das ist heute wichtiger fast denn je. Also wir haben alle die Wahlen, die noch ganz frisch zurückliegen und auch so ein bisschen Wahlschock bei vielen in Deutschland ausgelöst haben. Du sagst es schon selbst, die Demokratie liegt dir am Herzen, und auch transparent zu machen, wie krass die rechte Szene unterwegs ist. Für all die von euch, die Jakob vielleicht noch nicht so gut kennen und auch das Buch noch nicht gelesen haben, starten wir damit, dass du uns in deine Geschichte mit reinnimmst.
Genau, ich will vielleicht vorab noch sagen, ich werde jetzt irgendwie viel auch von rechter und rassistischer Gewalt erzählen und davon berichten, aber ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen Unterschied, den man irgendwie klar machen muss. Ich kann irgendwie meinen Stopp-Rassismus-Pullover ausziehen, ich könnte meine Klappe halten, ich müsste mich nicht politisch positionieren und dann hätte ich auch keinen Stress mehr mit Anfeindungen und mit all diesen Dingen, von denen ich gleich sprechen werde. Viele Menschen in diesem Land haben nicht diese Wahl, viele Menschen sind seit ihrer Geburt von Rassismus, Diskriminierung etc. Betroffen, und all jene Perspektiven kann und will ich irgendwie auch mit diesem Buch gar nicht vollumfänglich darstellen. Ich wuchs, ich kann es nicht anders sagen, ziemlich komfortabel auf in einer kleinen, behaglichen Blase. Doch auch meine erste Liebe ist eine dieser Erinnerungen mit bitterem Nachgeschmack. Ich ging in die Scheffelberg-Grundschule, ein vierstöckiges, gelb gestrichenes Gebäude mit schwarzem Dach und einem kleinen Glockenturm. Als ich in die vierte Klasse kam, gab es 3 Kinder mit Migrationsgeschichte in unserer Klasse. Damals hatten in Zwickau rund 3% der BewohnerInnen Eltern, die nicht mit einer deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurden. In der gesamten Bundesrepublik waren es im Schnitt ungefähr 20%. Eines der 3 Kinder in meiner Klasse hieß Lin. Wir haben ihren Namen aus Sicherheitsgründen geändert. Ihre Eltern stammen aus Vietnam. Lin saß links vor mir. Sie hatte schwarze, halblange Haare und ihr zierlicher Körper steckte oft in bunten Blumenkleidern. Sie war ruhig, schüchtern und schlau. Während die Schulstunden verstrichen, sah ich sie oft an. Ich sah sie auch an, wenn ich zu Hause war. Ich hatte sogar unser Klassenfoto in mein Zimmer gehangen. Papa und Mama wunderten sich darüber, denn ich habe ihnen nicht gesagt, dass es ihretwegen war. Lin und ich haben nicht oft miteinander gesprochen, wie das nun mal so ist in diesem Alter. Doch als das Ende der Grundschulzeit näher rückte, da hatte ich das Gefühl, etwas tun zu müssen. Wir hatten einen SchülerInnen-Briefkasten, jeder konnte jedem schreiben und ich kritzelte auf einen Zettel: Lin, du bist echt nett, Jakob. Doch Lin reagierte nicht. Während einer Rüstzeit unserer Kirche fragte ich also einen Sechstklässler, was ich tun könnte, und er verriet mir seinen allerbesten Anmachspruch. Wenn ich ein Pirat wäre, dann wärst du der größte Schatz, den ich finden könnte. Also versuchte ich es noch einmal, aber auch darauf reagierte Lynn verständlicherweise nicht. Das Schuljahr ging zu Ende und mit den langen Sommerferien trennten sich unsere Wege. Meine erste Liebe stieß nicht auf Gegenliebe, aber ich habe alles versucht, was mir damals in den Sinn kam, immerhin. Der schwarze VW-Bus, mit dem Lynn oft zur Schule gebracht wurde, ist noch immer in Zwickau zu sehen. Er steht meist vor einem grauen Plattenbauklotz an der Heisenbergstraße. Lynn ist längst weggezogen, doch ihre Eltern sind noch immer da, trotz allem, was bekannt wurde. Im Jahr 2000 siedelte der nationalsozialistische Untergrund NSU von Chemnitz nach Zwickau um. Tschepe, Bönhardt und Mundlos ließen sich in der Heisenbergstraße nieder, Haus Nummer 6. Lynn, meine Grundschulliebe mit den bunten Blumenkleidern, wuchs neben den drei extrem rechten TerroristInnen auf, die bis zu ihrer Enttarnung 2011 unbemerkt Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland und eine Polizistin ermordet haben. Ja, das ist so eine Stelle, immer wenn ich sie auch bei Lesungen irgendwie vorlese, muss ich nochmal schlucken, denn es war tatsächlich so, als wir, ich habe das Buch mit Isio Erich, einem freien Journalisten, zusammengeschrieben, als wir das Buch gemacht haben, habe ich Lynn angerufen und sie studiert aktuell in Dresden und wir haben noch so lose miteinander Kontakt und ich wollte von Lynn wissen, ob es okay ist, diese Anekdote, dass ich in sie verliebt war, aber eben auch, dass sie neben dem NSU-Kerntrio in Zwickau gelebt hatte, ob es okay ist, das mit ins Buch aufzunehmen. Und in diesem Augenblick ist ihr Herz wiederum, glaube ich, ziemlich in die Hose gerutscht, denn bis zu diesem Moment wusste sie tatsächlich nicht, dass sie in Zwickau mit ihrer Familie neben dem NSU gelebt hatte. Und ich glaube, das steht so ein bisschen beispielhaft dafür, für was Zwickau eben auch steht und wie viel bzw. wenig Wissen über all diese Dinge in Zwickau, aber nicht nur da, so bekannt bzw. nicht bekannt ist. Deswegen ist es irgendwie ein Gefühl, was mich, wenn ich so an meine Jugend in Zwickau denke, bis heute irgendwie krass prägt, immer wieder krass hin und her gerissen zu sein. Denn auf der einen Seite wohnen in Sachsen, in Ostdeutschland, in Zwickau bis heute so viele Freundinnen von mir. Wenn ich zurück nach Zwickau fahre, freue ich mich, meine Familie zu sehen. Aber nach 3 Tagen in Zwickau freue ich mich auch wieder zurückfahren zu können nach Halle und bin irgendwie ständig sehr hin und her gerissen. Denn ich finde, ja, wir müssen, wenn wir über Ostdeutschland, über Sachsen sprechen, über Neonazis und die extreme Rechte sprechen, man darf diese Realität nicht verweigern, man darf sie nicht kleinreden, aber ich glaube, mindestens genauso häufig sollten wir eben auch über zivilgesellschaftlich, antifaschistisch, demokratisch aktive Menschen sprechen, die es eben auch in all den kleineren Orten Sachsens und Ostdeutschlands nach wie vor gibt. Und das Buch war so ein Versuch davon, eine von vielen Perspektiven so ein bisschen sichtbarer zu machen.
Das sind starke Texte, unglaublich eindringliche Geschichten. Ich muss zugeben, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, ich bin nicht über die ersten 10 Seiten hinausgekommen, weil es mich so stark auch schockiert und vor allen Dingen bewegt hat, was du da schreibst. Also du bist mit einer schonungslosen Offenheit in deiner Geschichte unterwegs und zeigst Schmerzpunkte in unserem Land auf. Und ich finde es so wichtig, dass dieses Buch mit dir ein Forum auch in den Schulen bekommt. Wie genau sieht denn deine Arbeit in den Schulen aus? Kannst du uns das ein bisschen erzählen?
Also es ist tatsächlich so, dass ich meistens die erste Stunde, wenn ich ankomme, einfach aus meiner Lebensrealität in Zwickau erzähle. Aber dann relativ schnell darauf zu sprechen komme, dass das irgendwie nichts ist, was individuell von mir erlebt worden ist, sondern all die Kids, die da vor mir sitzen, können, glaube ich, ganz oft sehr viel ähnliche Geschichten erzählen, in unterschiedlichen Abstufungen und auch in ganz verschiedenen Bereichen. Aber das, was ich oft merke, ist, dass diese Kinder oft wirklich teilweise zum ersten Mal bei diesen Gesprächen über Dinge sprechen, die sie bis dahin als irgendwie normal wahrgenommen haben, also beispielsweise sich Hitler-Memes oder Witze in Klassenchats zu versenden oder Hakenkreuze in Tische reinzuritzen oder queere Kinder, die davon erzählen, dass sie irgendwie tagtäglich auch im Schulalltag Stress bekommen. Und ich bin erstmal ziemlich froh, dass es scheinbar irgendwie gelingt, durch auch persönliche Erzählungen so ein Forum zu schaffen, indem sich Kinder trauen, diese Sachen anzusprechen, weil oft sehen sie diese Plattform, glaube ich, nicht und oft leisten auch Schulen nicht unbedingt Räume, in denen man mal irgendwie auch emotionaler über Gefühle etc. sprechen kann. Und ich glaube spätestens, ja, dann, wenn ich irgendwie Biografien, ich lese bei jeder Lesung eine Biografie von einer Person vor, die vom NSU ermordet worden ist, spätestens dann sind selbst so die, ja, zunächst vielleicht skeptischeren Kids irgendwie gefühlsmäßig anders dabei, weil es lässt einfach niemanden kalt, wenn man Geschichten irgendwie von Enver Şimşek, dem ersten Mensch, der vom NSU ermordet wurde, hört, wie er da irgendwie einfach in einem Blumenladen gearbeitet hat und dann irgendwie kaltblütig ermordet worden ist. Und da so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es vielleicht nicht überall so krass ist wie beim NSU und vielleicht nicht überall so drastisch zugeht wie bei den Geschichten, die ich aus Zwickau erzähle, aber dass selbst schon hasserfüllte Beleidigungen im Schulalltag die Vorstufe dazu sein können, dass Menschen irgendwie rassistisch mordend durchs Land ziehen. Ich glaube, diese Brücke irgendwie so den Kids bewusst zu machen, ist so ein bisschen mein Hauptanliegen und ich bin froh, dass es hoffentlich ganz gut gelingt, ja.
Zu dem, was du machst, zu deinem klaren Statement für die Demokratie und gegen Rechts, gehört auch ganz viel Mut. Wer hat dir denn diesen Mut mitgegeben?
Ich glaube, es gibt nicht so die eine Person. Es ist auch ein Prozess und oft habe ich auch gar nicht so viel Mut und sehr viel Angst. Bloß ich glaube, wenn diejenigen, die beispielsweise in Sachsen irgendwie demokratisch aktiv sind, vor dieser Last einbrechen, dann tun es ganz viele andere auch und es ist wie so eine Art Kettenreaktion. Und ich glaube, die meisten, die aktuell irgendwie engagiert sind, die wollen nicht das Segment in der Kette sein, was bricht und immer wieder so viele Menschen zu treffen, die Teil dieser Kette sind, ist dann irgendwie das, was mich bewegt. Also ich kann von einer Lesung vergangenes Wochenende in Thüringen erzählen. Ich war in Schmölln, so ein Ort mit 13.000 EinwohnerInnen. Es sind 50 Leute in einer Kletterhalle zusammengekommen, um gemeinsam über Demokratie und Co. zu sprechen. Und das ist für mich halt auch immer so ein sehr zweischneidiges Schwert, weil es war eine Person da, die davon erzählte, dass sie Beate Zschäpe persönlich kannte als Kassiererin. Und sie erzählte, wie nett diese doch irgendwie gewesen sei in diesem alltäglichen Kontext. Es meldete sich ein Familienvater, der vom Zerwürfnis mit seiner Schwester sprach, die mittlerweile für die AfD kandidiert hatte und Fotos mit Höcke auf Facebook postet und zum Abschluss, und das war eigentlich das, was mich somit am meisten gerade bewegt hat, oder ich freue mich, das mit euch teilen zu können, eine Person so alt wie ich ungefähr ist vorgekommen und schon bevor sie angefangen hat zu sprechen, standen ihr so die Tränen in den Augen und sie erzählte halt, dass ein ehemaliger Mitschüler von ihr mit einem anderen Mitschüler einen queerfeindlichen Mord begangen hat und sie sich halt bis heute dafür schämt, damals nichts gesagt zu haben als 15-Jährige. Und auf der einen Seite glaube ich, dass sie wahrscheinlich die Einzige ist, die heutzutage noch so in der Form darüber nachdenkt. Und ich wollte ihr irgendwie so zusprechen, dass die Schuld nicht nur auf ihr lastet. Aber ich glaube, genau dieses Beispiel zeigt nochmal ganz eindrücklich, dass jeder Einzelne irgendwie eine Verantwortung hat, nicht politisch neutral zu sein, sondern klare Kante zu zeigen, wenn irgendwie diese Menschenfeindlichkeit immer mehr an den Tag tritt. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Sätze wie dieser viel, viel leichter gesagt als getan sind. Weil ich habe auch nach Lesungen Familienväter vor mir stehen, die sagen, ja, Jakob, jetzt mal ganz im Ernst, ich würde mich auch gern politisch positionieren und irgendwie mit einer klaren Haltung durch meinen Ort laufen. Aber mein Nachbar macht im Garten mit einer Armbrust Schießübungen und ist Neonazi. Und ich habe mehrere Kinder und so einer Person dann zu sagen, du stehst auf der falschen Seite der Geschichte, wenn du jetzt irgendwie deinen Mund nicht aufmachst, kommt mir schon irgendwie schwieriger über die Lippen und gleichzeitig glaube ich natürlich trotzdem, dass wenn wir irgendwie beanspruchen wollen, aus der Geschichte gelernt zu haben, dann sind es genau diese verdammt unangenehmen Situationen, in denen man dann trotzdem manchmal über seinen Schatten springen muss. Aber all das ist, glaube ich, sehr viel häufiger, sehr viel leichter gesagt als getan, ja.
Das ist, glaube ich, auch das Grundproblem, zu differenzieren, wenn man betroffen ist oder sieht, wo rechte Gewalt, Übergriffe, Fremdenfeindlichkeit, sogenannten Randgruppen gegenüber stattfindet. An welchem Punkt greift man denn am besten ein? Hast du eine Botschaft vor allem vielleicht für die Schülerinnen und Schüler, die in Zukunft vielleicht auch mit dem Bücheralarm das wunderbare Buch lesen werden, hoffentlich an ganz vielen Schulen, um einen Raum zu finden in unserer Gesellschaft, in dem man frei und offen miteinander sprechen kann. Hast du da einen Tipp?
Ich will vielleicht erstmal noch sagen, wenn wir gerade irgendwie über junge Leute sprechen, ich habe nach den Landtagswahlen sehr verhäuft wahrgenommen, dass wir jetzt irgendwie mittlerweile, wenn es um extrem rechte Parteien geht, primär darüber sprechen, zu sagen, die Jugendlichen sind auf einmal alle total rechts geworden. Ich finde es immer wieder sehr schade, dass diese Gesamtgesellschaft immer wieder versucht, dieses Problem immer nur auf Ränder, auf die extreme Rechte irgendwo am Rand zu projizieren oder auf Jugendliche oder auf Neonazis, die irgendwie seit Generationen ihr Gedankengut weitertragen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was alle Schichten, was auch alle Teile des Landes durchzieht, und wir sollten irgendwie aufhören, das immer nur auf Jugendliche oder bestimmte Landesteile zu projizieren. Was ich Jugendlichen mitgeben kann: man kann Verbündete finden, die all das auch nicht mehr länger ignorieren wollen, und die sollte man sich versuchen zu suchen. Denn ich habe es echt oft erlebt, dass SchülerInnen zu mir kommen und sagen: ja, also Herr Springfeld, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube 90% an meiner Schule sind rechts oder würden die AfD wählen. Und im Anschluss spreche ich dann aber mit Lehrern, die mir sagen: nee, nicht 90% an der Schule sind rechts, aber 10 oder 20% sind sehr rechts und bringen diese Meinung sehr lautstark immer wieder in den Diskurs an Schulen. Und wenn dann die anderen 80% nicht gestärkt werden, zu widersprechen, auch von Schulleitungen oder von Lehrkräften, dann entsteht eben ganz schnell für Kids das Gefühl, dass ja alle um mich herum extrem rechts sind, weil es keinen offenen Widerspruch gibt. Also das, was ich nur sagen kann, ist, es hilft in allererster Linie manchmal schon, all das, was passiert, mal irgendwie zu dokumentieren und vielleicht anonym aufzuschreiben, damit man das Problem überhaupt erstmal fassen kann, um mit diesem Problem, so haben wir es damals auch gemacht, beispielsweise auf die Schulleitung zuzugehen und dann gemeinsam mit verschiedenen Ebenen zu überlegen, was man vielleicht tun kann. Jedes Wegsehen, jeder rassistische Witz kann die Vorstufe von dem sein, was beispielsweise im NSU-ETC zutage getreten ist.
Jetzt gibt es dein Buch in dieser wunderbaren Version im Gulliver Verlag, der so ganz explizit an die Schulen gehen soll, und eine Aufforderung an euch alle zu schauen: wo gibt es denn Lehrerinnen und Lehrer, auf die ihr vielleicht Einfluss nehmen könnt, solche wichtigen modernen Werke in der Schule zu lesen? Wir alle wissen aus der Schulzeit, es gibt sehr, sehr viele sehr traditionelle Bücher, die wir immer wieder lesen mussten über Generationen hinweg. Und heute und jetzt ist eigentlich die Zeit, in der man sagen sollte: okay, wir ändern mal die Lektüren in den Schulen. Wie bist du denn zum Schreiben gekommen?
Ja, ich habe tatsächlich schon relativ früh in Zwickau angefangen, so Tagebuch zu führen. Einfach auch, um die Dinge, die ich so erlebt hatte, besser verarbeiten zu können. Deswegen war es vielleicht zugespitzt formuliert, manchmal fast schon eine Art Selbsttherapie, all diese Dinge, die man erlebt hatte, mal irgendwie aufzuschreiben, um sie auch besser verarbeiten zu können. Und Ziel war natürlich primär, andere Jugendliche dazu zu bringen, auch aktiv zu werden, und aber B, auch irgendwie was zu schaffen, mit dem sich, glaube ich, sehr viele Menschen im ländlichen Raum Deutschland ganz gut identifizieren können, wenn man sich abgehängt fühlt, wenn man sich eigentlich einbringen wollte, aber vielleicht nicht so richtig weiß, wo überhaupt und wie.
Beim Bücheralarm ist unsere Idee immer, dass die Jugendlichen selbst nicht nur das Buch lesen und darüber selber einen Podcast machen, zum Beispiel im Rahmen des Deutschunterrichts, sondern auch eben die Möglichkeit haben, die Autoren und die Geschichten hinter der Geschichte kennenzulernen. In deinem Fall ist es jetzt eben auch noch autobiografisch. Das ist kein fiktionaler Roman, in den du uns da mitnimmst, sondern eine ganz harte Realität, mit der man als Leser und Leserin konfrontiert wird. Von daher schon von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns dieses Buch in den Bücheralarm gibst und dass viele Schülerinnen und Schüler in Schulen in ganz Deutschland hoffentlich deine Worte hören und deine Zeilen lesen werden und dich auch in ihre Schulen einladen. Und jetzt an euch die Frage: habt ihr eine Frage an Jakob Springfeld?
Jakob, ich hätte die Frage: wie hat sich denn dein Leben verändert mit Erscheinen des Buches? Also gerade im familiären Umfeld oder auch der Freundeskreis, wie haben die darauf reagiert? Denn ich denke, das hat ja doch ganz schön hohe Wellen geschlagen.
Auch wieder irgendwie zweiseitig. Ich glaube, auf der einen Seite schützt Öffentlichkeit auch ein bisschen, und es ist ein krasses Privileg, überhaupt Zugang zu einem Verlag zu haben und Leuten diese Realität erklären zu dürfen. Weil, wie gesagt, ganz viele erleben ähnliche Geschichten, aber haben gar keinen Zugang zu Beratungsstellen und zu Leuten, die diese Sichtweisen irgendwie stärker machen können. Um vielleicht was Schönes zu erzählen: so, das Buch hat, glaube ich, dazu gesorgt, dass es zum ersten Mal dazu kam, in Zwickau von einer fremden Person, die ich nicht kannte, nicht angepöbelt zu werden, sondern so in der Fußgängerzone ein Dankeschön zu bekommen, dass ich dieses Buch gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch das, was mir irgendwie immer nochmal wichtig ist zu betonen, weil oft werden, glaube ich, Leute wie ich als Nestbeschmutzer dargestellt und als Leute, die irgendwie Zwickau und Sachsen schlecht reden wollen. Wenn mir Zwickau und Sachsen egal wäre und ich Zwickau und Sachsen nicht irgendwie lieben würde, dann würde ich ja all das nicht machen und nicht immer wieder irgendwie den Finger in die Wunde drücken. Und ich stehe irgendwie für einen Diskurs, der beispielsweise in meiner Heimatstadt Zwickau, den Arbeitern bei Volkswagen nicht ihre Arbeit bei Volkswagen abspricht oder für eine Perspektive, die Zwickau nicht ihre großartige Bergbau- und Trabi-Geschichte abspricht und gleichzeitig aber trotzdem sagt, all die guten Sachen, die in Zwickau und in ganz Deutschland bestehen, die haben eben nur so lange Bestand, bis sich antidemokratische Kräfte durchgesetzt haben. Und das müssen wir irgendwie verhindern. Und ich glaube, das Buch war glücklicherweise so ein Baustein davon, diesen differenzierten Blick auch auf Sachsen und Zwickau so ein bisschen zu pushen.
Erstmal großen Dank für deine Arbeit und dass du zeigst, dass meine Heimat Sachsen eben nicht braun, sondern bunt ist. Und jetzt meine Frage. Ich als Mutter von Jugendlichen, mein Mann und ich, wir sind sehr politisch und unsere Tochter hat überhaupt kein Interesse an Politik. Wie würdest du Jugendliche motivieren, sich dafür zu interessieren?
Ich glaube, es gibt nicht den pauschalen Weg, aber ich glaube, dass es oft persönliche Kontakte und persönliche Begegnungen sind, in denen man irgendwie Menschen erlebt, die einem davon erzählen können, was Politik für sie irgendwie bedeutet, um das konkret zu machen. Darüber schreibe ich auch ein Buch. Was mich politisiert hat, war wirklich, dass mein Papa irgendwann ehrenamtlich in dieser Geflüchtetenunterkunft aktiv geworden ist. Und im Zuge dessen habe ich einen ziemlich guten Kumpel, mit dem ich auch im Buch was zusammen geschrieben habe, Mostafa, kennengelernt. Ich dachte sehr lange einfach, ich habe halt eine Freundschaft mit einem Menschen und wir treffen uns da irgendwie bei diesen geflüchteten Treffen und spielen halt zusammen Tischtennis. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass es irgendwie politisch ist oder so. Und dann bin ich plötzlich in die Schule gekommen und alle Leute fragen mich, wie ist es denn in dieser Geflüchtetenunterkunft und wie sind die denn alle so und warum triffst du dich denn mit denen? Und so habe ich irgendwie nach und nach gecheckt, wie viel da irgendwie dahinter steht. Und spätestens als Mostafa mir dann halt so erzählt hat, dass für ihn die Kontinuität von Gewalt in Afghanistan mit der Flucht übers Mittelmeer, bei der er seine kleine Schwester verloren hat, mit der Ankunft in Zwickau in Form von Rassismus nicht vorbei gewesen ist. Spätestens dann habe ich irgendwie den Drang gespürt, mich mehr damit zu befassen. Und ich glaube, dass Begegnungen mit Leuten, die einem erklären können, wie sich Politik schon heute auf sie auswirkt, nämlich beispielsweise in Form von Rassismus, aber vielleicht auch in Form von Gleichstellungsgesetzen, die irgendwas verbessert haben für sie, dass genau diese Begegnungen sehr oft sehr viel effektiver sind als so ein ganz plakativer Geschichtsunterricht, der oft vielleicht so ein bisschen an den Leuten und ihren jetzigen Lebensrealitäten vorbeigeht. Aber ich habe safe keine top-pädagogische Antwort darauf.
Der Belz-Stand hier auf der Frankfurter Buchmesse in Halle 3 ist ganz schön voll geworden. Hier kommt die nächste Frage an Jakob.
Ich bin auch Lehrerin und habe jetzt heute dieses Buch eigentlich das erste Mal kennengelernt. Und vielleicht, um auch ein bisschen noch Werbung bei anderen Lehrkräften zu machen. Ich sehe das manchmal, dass so Sprüche kommen, die als Lehrerin komplett unter der Gürtellinie sind in Richtung, ja, du wirst dann jetzt eh vergast oder irgendwie sowas, wo die Schülerinnen und Schüler gar nicht den Horizont haben, um zu merken, was das eigentlich für ein Spruch ist. Inwiefern würdest du sagen, kann man mit der Lektüre in der Klasse von deinem Buch vielleicht auch da ein Bewusstsein schaffen?
Also erstmal, glaube ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Buch jetzt primär nicht den historischen Nationalsozialismus ins Visier nimmt, sondern eher Diskriminierung heute. Aber ich glaube, das Buch kann ganz akut an meiner, aber auch an anderen Lebensgeschichten, die angerissen werden, erklären, weshalb es wichtig ist, sich auch mit unterschiedlichen politischen Ansichten zusammenzuschließen, um zumindest eine klare Kante zu ziehen, wenn eben Äußerungen wie diese getätigt werden. Und gleichzeitig wäre es, glaube ich, anmaßend zu sagen, dass das Buch jetzt alleine irgendwie verhindern kann oder so. Ich hoffe, dass es ein Beitrag sein kann und ich hoffe vor allem, dass es Diskussionen anregt, um mit einer Klasse genau mal dieses Gespräch zu führen, wie wollen wir eigentlich gemeinsam Regeln finden, um Diskriminierung in der Klasse zu verhindern. Und ich glaube, dafür kann das so ein guter Anstoßer sein.
Es ist ein großartiges Buch, um damit den politischen Diskurs in den Schulen zu eröffnen und Jakob an die Schule einzuladen oder beim Bücheralarm sich in einem Podcast Gedanken darüber zu machen, wie ist denn eigentlich unsere Haltung, wie leben wir unter Nazis? Lieber Jakob, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen mit uns allen gesprochen hast. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und frag nochmal, was machst denn du jetzt noch auf der Messe?
Ich glaube, primär chillen und quatschen. Ja. Danke euch fürs Zuhören, danke fürs Moderieren.